Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Cano und der Camillote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Der durchschnittliche Journalist in der Schweiz ist 43, männlich, hat einen Uni-Abschluss, steht politisch eher links von der Mitte und ist konfessionslos. Das zeigt eine neue Studie von der ZHAW. Gami, wir passen wieder voll ins Bild.
Wir sind wieder mal total repräsentativ.
Total, ja. Und wir reden ja heute in diesem Podcast über die Studie und ich muss sagen, ich bin überrascht, dass wir heute noch wirklich eine so eine hochstehende Diskussion ja. werden haben.
Also wirklich, weil ihr müsst heute ein bisschen Erbarmen mit uns haben. Wir sind nämlich um 5 Uhr morgens aufgestanden.
Und das ist für Journalisten früh, sehr früh.
Mhm, weil normalerweise fängt unser Leben mit der Redaktionssitzung um 9 Uhr morgens an. Und wir sind an Zibeli Merit.
Es ist, wirklich, es ist immer so herzig, wenn du das sagst, Zibela Merit.
Oder auf Zürichdeutsch, der Böllemert.
Nein, Gami, nein, das geht nicht. Es ist der Zibela Merit. Und so wie du mich an die Street Parade mitgeschleppt hast, habe ich dich heute am Morgen an die Zibela Merit mitgeschleppt.
Und für die, die noch nie waren, wie müsst ihr euch das vorstellen? Also, das kann man wie wirklich nicht erklären. Du gehst in der Morgenstunde wirklich. Gottlose Morgenstunde, gehst du in die Berner Altstadt, wunderschön. Und dort hat es einfach einen ganzen Markt, der alles hat, was Zwiebelherz begehrt, kann man jetzt sagen. Zwiebelkette, Zwiebeldekoration, Zwiebelmännsgöckeli, Zwiebelkuchen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Sachen mit Zwiebeln gibt. Aber man findet dort alles, was man will, wenn man Zwiebeln liebt.
Es gibt auch noch ein bisschen Glühwein zum Beispiel. Aber es gibt auch sonst noch Raclette. Wir haben 6 Uhr morgens, ich glaube, das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, ein Raclette gegessen.
Und die grösste Frechheit an dieser ganzen Geschichte ist, die haben nicht mal Silberzwiebeln gehabt.
Am Zibela Merit.
Wie? Wie geht das?
Aber Gami, du hast wirklich etwas entdeckt für dich.
Ich muss sagen, wenn ihr noch nie seid, geht unbedingt dorthin. Es macht nämlich mega viel Spass. Und wieso? Wieso macht es so viel Spass auch? Ich kann es mir nicht erklären. Es gibt wie keine logische Erklärung.
Mo, es gibt eine logische Erklärung. Deine Augen haben gerade angefangen zu funkeln. Also ich habe es gerade in den Augen gesehen von Gami. Komm, sag's. Konfetti.
Konfetti. Ich meine, das ist irgendwie wie eure Fasnacht. Ihr macht einen Markt mit Zwiebeln und gleichzeitig kann man wie wild Konfetti umschiessen.
Und ich muss sagen, bis jetzt habe ich das Schlimmste gefunden am Zibela Merit.
Konfetti?
Ja, ich habe es gehasset. Und so findest du noch 2 Minuten später, findest du noch irgendwo zwischen den Zehen, dem linken Fuß kommt plötzlich noch so ein Konfetti für und denkst so, habe ich nicht irgendwie schon 100-mal duschen in der Zwischenzeit? Und auch unsere Redaktion. Also es hat eine Konfettibombe eingeschlagen.
Es sieht aus, als wäre ein Fasnachtsumzug dort durchgegangen. Weißt, du musst dir das vorstellen, für mich als Zürcherin, als Stadtzürcherin, wir haben ja keine Fasnacht in dem Sinn.
Der hat einen Böck.
Ja, aber es ist...
Von wegen nicht können erklären. Ich habe mir vorher gedacht, okay, und dann kommt ihr mit einem Schneemann, wo der irgendwie auf dem Platz mit Rösser drum herumreitet. Und das kann man dann erklären. Und okay. Dann soll er sagen, okay, ob der Sommer gut wird oder nicht. Du musst mir also gar nicht kommen, aus Zürcherin hier kommen, irgendwelche Sachen nicht können erklären.
Ich habe einfach wirklich so Freude gehabt, dem Konfetti. Und das Geilste an dem Ganzen. Ich sehe so einen 8-Jährigen, der so gross ist, plus minus wie ich, der hat so eine Plastikpistole gehabt, wo man obendrauf wie so ein Katapult Konfetti reintun kann und nachher mit dem Leute runterballern, volle Konfetti, am besten noch ihren Glühwein. Ich habe sofort gefragt, wo hat er die? Er hat mir den Stand beschrieben. Ich bin dort hin. Die besten 57. Die ich je in meinem Leben ausgegeben habe.
Und das Beste ist, ich habe wirklich gar mich 5 Minuten allein gelassen an diesem Zibela Merit. Und sie kommt zurück mit dieser Pistole. Und nachher ist es losgegangen. Niemals Nationalräte sind verschont geblieben. Auf dem Weg ins Bundeshaus. Gami, zielt, zack, alles volle Konfetti.
An der Stelle, Lars Guckisberg, es tut mir leid, dass du an deine wichtige Kommissionssitzung hast müssen gehen, volle pink glitzernde Konfetti. Aber wirklich nochmal, um es auch einfach sagen, als Zürcherin, geht an den Markt, auch wenn ihr Zwiebeln nicht gerne habt. Es macht unglaublich Spass.
Und wenn ihr früh aufstehen müsst, es lohnt sich. Gami, es freut mich natürlich sehr, hat es dir so gefallen. Aber jetzt noch zu unserer Diskussion heute, zu unserem heutigen Thema. Diese Studie, um was geht es da? Sagt es kurz.
Es ist eine Studie zu Journalisten, plus minus auf der ganzen Welt. Sie ist nämlich in einem grösseren Rahmen. Sie läuft unter dem Projekt Worlds of Journalism. 80 Länder nehmen total teil. In der Schweiz haben 1179 Journalisten an einer Befragung teilgenommen. Über die reden wir jetzt Ende 2023. Das Ganze war unter der Leitung von Vinzenz Weiss von der ZHW in Winterthur. Und jetzt haben wir so die ersten Zahlen für die Schweiz. Und über die müssen wir reden. Und zwar die brisanteste und die spannendste Aussage. Und zwar, Journalisten werden immer linker. Also seit man die Befragung macht man schon seit mehreren Jahren. Sie werden immer linker. Und sie sind im Vergleich zu der Gesamtbevölkerung linker eingestellt, als man eigentlich müsste.
Das, was ja fett geschrieben steht oder wo immer wieder betont ist worden, dass man ja nicht den Schluss könnte ziehen, nur weil die Journalisten linker werden, dass dann auch die Berichterstattung automatisch linker werden.
Fairerweise muss ich jetzt sagen, das darf man und muss man so schreiben, weil es ist nur um eine Selbstbefragung gegangen von den Journalisten. Wenn du das würdest messen wollen, müsstest du eine Inhaltsanalyse machen. Es gibt ein paar, die in die Richtung gehen. Das ist aber eher ein grosser Aufwand. Wir sind aber, wo die Studie präsentiert worden ist, sind wir am Journalismustag, das war letzten Donnerstag in Winterthur. Und der Vinzenz Weiss, der eben die Studie geleitet hat, hat 3 Vermutungen oder mögliche Erklärungen präsentiert, wieso denn Journalisten immer linker werden. Maria, was war die erste Erklärung?
Die erste Erklärung ist, dass der Journalismus einen Zuwachs hatte an Frauen. Und das ist einmal positiv. Es hat mehr Frauen im Journalismus, es hat mehr junge Frauen im Journalismus. Und eben so wie das auch von Studien belegt ist, junge Frauen sind eher links eingestellt politisch. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn mehr Frauen im Journalismus sind, dass auch das Selbstverständnis des Journalisten eher ja, linker geprägt ist.
Jetzt kann man schon sagen, ja, tönt irgendwo vernünftig, kann ich mir auch vorstellen, dass das eine gewisse Rolle spielt. Spannend wird es aber dann, wenn man sich anschaut, wie denn die Verteilung zwischen Männern und Frauen im Journalismus ist. Und das finde ich wirklich krass. Unter 30 sind die Frauen die Mehrheit mit 60%. Wenn es aber in die höheren Alterskohorten geht, nehmen die Frauen immer mehr ab. Also je älter, desto weniger Frauen hat es im Journalismus. Und dann ist natürlich die Frage, oder, wie stark ist wirklich der Effekt von diesen 60% jungen Frauen unter 30, ob das nicht wirklich ganz, ganz stark wird kompensiert von den älteren Männern.
Also, wir tun ja nicht zu dieser Kompensation beitragen per se. Mm-mm. Aber ich finde, es ist trotzdem interessant, wenn wir jetzt bei diesem Frauenanteil bleiben, dass das immer noch so ist, auch gerade in den Chefetagen sind im Journalismus vor allem noch Männer vertreten. Und also es ist, ich glaube, es einfach immer noch so, der Journalismus ist jetzt einfach nicht gemacht für Familien. Und nein, vor allem, wenn du noch zu deinen Kindern schauen willst, dann Beruf, ja, aber
wenn du willst, verantwortungsvolle Eltern sein, verantwortungsvolle Mutter, ja.
Aber wir brauchen eine gewisse Flexibilität. Vor allem, wenn du jetzt so bei den News im aktuellen Business bist, dann musst du können sofort reagieren. Du musst eigentlich immer auf dem neuesten Stand sein. Und das ist natürlich, wenn du Kind hast, das schränkt einfach enorm ein.
Das ist eine mega Herausforderung. Und das ist, glaube ich, das, was man schon sagen muss. Das sieht man natürlich in diesen Zahlen, dass über 30 eben die Frauen natürlich abnehmen. Es ist wirklich so, wenn du, glaubst, irgendwo Wert legst auf Work-Life-Balance, musst du nicht in Journalismus. Er ist menschenfeindlich.
Du hast auch, Also Menschenfeind, ich finde ich ein bisschen übertrieben. Aber du hast halt einfach keine geregelte Arbeitszeiten, sondern meistens musst du halt dann arbeiten, wenn es etwas zu tun gibt.
Und dann reisen.
Genau. Und vor allem jetzt, also man sieht halt noch, wenn eben die Frauen dann trotzdem noch eher daheim bleiben. Man könnte ja sagen, ja, du, wenn es Kind gibt, dann ist halt einfach der Mann, dann bleibt der Mann daheim. Aber offenbar ist es einfach noch so, dass trotzdem die Aufgabe nach der Frau zukommt.
Ich habe noch böse Gerüchte aus unserer Redaktion.
Oh.
Wo, es wird nicht zum einem Gossip-Podcast. Ja. Ich merke die Enttäuschung. Aber es gibt Thesen in unserer Redaktion, dass es keinen Unterschied macht, dass nachher bei den Eltern, dass es mehr Männer sind, weil damit der Frieden die Heime gewahrt wird, schreiben die Männer einfach das, was ihre linken Frauen ihnen sagen.
Du meinst, das ist so, das tut sich ein bisschen austarieren. So.
Richtig.
Ja, das ist also interessante These.
Ich würde sagen, gehen wir zu der zweiten Erklärung.
Die zweite Erklärung, die der Vinzenz Weiss genannt hat, und die finde ich schon wirklich sehr einleuchtend, vor allem wenn man sich die Zahl anschaut, und das ist die Akademisierung. Wir haben im Journalismus 80% Akademiker. Das ist, wenn du anschaust, wir haben 30% Akademiker in der Gesellschaft und 80% im Journalismus. Das ist eine unglaublich hohe Zahl. Und das, wenn man es mit dem linken politischen Gesinnung verknüpft, hat das natürlich damit zu tun, dass der hohe Abschluss eher dazu führt, dass die Personen links sind.
Und das ist ein Trend. Das muss man sagen, ich habe Zahlen vor mir. 2008 waren das noch 59% im Journalismus, die einen akademischen Abschluss hatten. 2015 schon 70%. Und dann eben 2023 sind wir schon bei diesen 80%. Ich weiss nicht, was bei der nächsten Studie rauskommt, irgendwie 99%. Es zeigt für mich aber irgendwo, wir haben ein bisschen Problem im Journalismus, dass Leute, die keinen akademischen Abschluss haben, wie gar keinen Zugang bekommen, um im Journalismus zu arbeiten.
Jetzt habe ich mir überlegt, im Journalismus, ich finde, die Zahl ist enorm hoch, aber mehr allgemein ist Akademisierung zu beobachten in der Gesellschaft. Also das, egal, welche Zahlen du dir anschaust. Und gleichzeitig, wenn ich mir aber die Stellen beschreibe, auch anschaue, mir ist ja an sich nicht nur schlecht Akademiker, die das wie gar nicht schlecht hätten. Wir sind ja beide auch Akademikerinnen. Aber die Stellen ausschreiben, die suchen ja explizit auch nach Leuten, die irgendein Diplom haben, sei es einer Fachhochschule, sei es einer Hochschule. Und dann kann man sich ja nicht darüber beklagen, ja, wir sind zu wenig divers, wenn man immer irgendeinen Kommunikationsmaster möchte haben.
Oder statt immer dann oder Ähnliches.
Oder Ähnliches. Und
wir setzen die Bedingungen.
Wir setzen Bedingungen und das andere ist auch, und dort finde ich, also allgemein für den Einstieg in Journalismus, finde ich, der Regionaljournalismus ist unglaublich wichtig. Vor allem für junge Leute, das ist das Blatt, wo man irgendwie ist gross geworden damit, wo man vielleicht daheim eben auf dem Tisch liegen hat und dann sagt man mal, jetzt gehe ich mal in meinen Sommerferien dort arbeiten. Und wenn natürlich die Regionalblätter verschwinden, wird auch der Einstieg in Journalismus unglaublich erschwert. Und ich sage gerade für Leute, die eben nicht irgendwie noch den Gimmer gemacht haben und irgendwie Philosophie studiert, sondern eben für die Personen, die sagen, was mache ich jetzt nach der 9. Klasse?
Im Endeffekt, zu was führt es? Dass du nachher auf jobs.ch genau noch zwei Möglichkeiten hast. Entweder suchen sie einen Praktikanten, der zu einem Hungerslohn muss krüppeln in dieser Redaktion. Und das ist wirklich nicht ein sexy Job, das kann man sagen. Oder sie suchen gerade jemanden für die Redaktionsleitung irgendwo in einer höheren Funktion.
10-jährige Berufserfahrung am besten und eben auch schon Leitungserfahrung. Und genau in dem Setting, ich kenne Freundinnen von mir, die wirklich von Praktikum zu Praktikum gegangen sind, weil sie keine Festanstellung finden. Und gleichzeitig wird verlangt, dass man noch eben ein Studium abgeschlossen hat. Und in diesem ganzen Inneren kann ich wie nicht verstehen, dass man also von unserer Seite aus man sagt, okay, wir suchen auch andere Leute. Und vielleicht sind wir auch nicht mehr so attraktiv.
Wenn
du die Berichterstattung anschaust, dann effektiv nicht mehr.
Und wenn du Geld verdienen willst, musst du auch einfach nicht in den Journalismus gehen. Wenn wir wirklich darüber reden, ist die Akademisierung ein Grund, dass Journalisten immer links werden. Habe ich wie zwei Gedanken dazu. Wieso hat das so drastisch zugenommen? Oder grundsätzlich, per se ist es ja nicht schlimm, dass es Akademiker dort drin hat, weil es gibt Ressorts, eben Wirtschaft zum Beispiel, wo irgendwo macht es noch Sinn, dass du dann einen Wirtschaftsabschluss hast. Andererseits, ein Unternehmer kann genauso gut über Wirtschaft schreiben, wo die Basiserfahrung hat. Aber das Spannende, was ich daran fände, und über das haben wir leider keine Zahlen, ist, wie hat sich die Art von Abschluss verändert? Weil das ist meine Vermutung, das ist der Treiber, dass der Journalismus linker geworden ist. Ich kann mir denken, dass du früher mehr Juristen gehabt hast, Ökonomen, irgendjemand aus der Naturwissenschaft, die doch irgendwie ihren Weg in Journalismus gefunden haben. Und wenn du dir wahrscheinlich wirst, heute die Abschlüsse anschauen, hast du viel, viel mehr Leute aus der Sozialwissenschaft, Kultur, vielleicht auch aus der Linguistik drin. Aus der Philosophie, ich habe es jetzt extra nicht gesagt, die verantwortlich sind für den Linkstrahl.
Aber das macht ja auch Sinn. Also, dass wenn du zum Beispiel mit Sprache etwas gemacht hast, dass dich der Journalismus vielleicht eher würde interessieren, als wenn du irgendwie Ingenieurwissenschaften gemacht hast. Das ist so ein bisschen näher beieinander. Aber grundsätzlich stimme ich mit dir überein, dass der Journalismus, glaube ich, schon also ein Auffangbecken ist für verschiedene Werdegänge. Und das sage ich in letzter Zeit, weil wir viele Abschlüsse eben gerade in den Geisteswissenschaften hatten, die aber dann nicht den Jobanschluss finden und das nachher im Journalismus landen. Ich tue nicht auf mich referieren.
Das andere ist, dass wir uns halt auch als Redaktionen fragen, wieso sind wir nicht so durchlässig, dass eben auch andere Leute ihren Einstieg irgendwo in Journalismus schaffen. Und eine Erklärung, und das ist das, was mir doch irgendwo auch Angst macht, ist, wenn du dir die Lesekompetenz anschaust, von den 15- bis 16-Jährigen, PISA-Studie, 25% ist nicht mehr in der Lage, einen einfachen Text irgendwo zu verstehen. Und ich habe das Gefühl, dass wenn du dir nachher auch eben die Jobbeschreibung anschaust, dass die sich in den Redaktionen wie einen einfachen Job machen und sagen, hey, look, wir haben einfach negative Erfahrungen gemacht, dass die heutzutage aus der Schule kommen, faktisch Analphabeten sind, ist jetzt übertrieben gesagt, aber in dem Sinne, und wir wollen uns irgendwie damit absichern, auch wenn es keine Garantie dafür ist, dass man sagt, okay, wenn du einen Hochschulabschluss hast, erwarten wir ja von dir, dass du Text schreiben und Text verstehen kannst.
Gut, heute hatten wir ja KI. Also falls du nicht schreiben kannst, KI kann es. Aber apropos Diversität, also gerade wenn es um die Akademisierung geht und gerade von wegen Sprachkompetenz ist ja so, aber 87% sind in der Schweiz geboren, die am Schluss im Journalismus arbeiten. Und ich glaube, also ich finde, diese Zahl kann man sich wirklich damit erklären, dass es natürlich auch Sprachkompetenz braucht, weil das ist unser Handwerk. Ob es jetzt reden ist oder schreiben, das ist das Handwerk, das du musst beherrschen. Und wenn du natürlich Muttersprache, aber sei es jetzt Deutsch oder Französisch, Italienisch, dann hast du einfach einen Vorteil. Also du hast ja sicher auch schon Texte auf Englisch geschrieben und du kannst dich einfach weniger gut ausdrücken.
Ja, ich habe es beim Französisch, ich meine, obwohl das meine Muttersprache ist, aber ich besitze, auch in politischen Diskussionen, ich besitze nicht das Vokabular. Mhm. Das habe ich nicht griffbereit, weil ich mich nicht in dem Umfeld bewegen. Und ich würde mir nie anmassen, einen journalistischen Text auf Französisch schreiben. Es würde mich abschrecken. Und ich glaube, das ist auch etwas, was du dann halt in diesen Zahlen siehst, dass du eben logischerweise viele Leute hast, die in der Schweiz geboren sind und dann auch in dieser Sprache schreiben, wo sie aufgewachsen sind und sie sich sicher fühlen.
Gehen wir noch zu der letzten Begründung, das Rollenverständnis. Und wie hängt jetzt das journalistische Rollenverständnis zusammen und mit dieser Verschiebung gegen links?
Jetzt fühle ich mich wie so ein bisschen im Test von einer Vorlesung, weil an dem Journalismustag, fairerweise, ich war auf dem Podium, um das Ganze zu diskutieren. Genau. Maria ist schauen, hat fleissig Notizen gemacht, während ich mich auf meine nächste Antwort konzentriert habe. Aber die letzte Begründung war auch das Rollenverständnis, dass du möchtest die Regierung, die Mächtigen kontrollieren.
Oder sagen wir, das Rollenverständnis, dass der Journalist eine Person ist, die einen kritischen Geist hat. Und wenn die Regierung eher bürgerlich ist, dann ist natürlich der kritische Geist eher links geprägt. Und so hat man sich das also das wäre wie so eine letzte mögliche Erklärung. Sie haben noch das Beispiel gebracht mit Venezuela, dass dort die Journalisten eher bürgerlich sind, wenn die Regierung links ist. Und Gami, du lachst immer, wenn du sagst, bring dein Beispiel, das wir im Vorgespräch schon angeschaut haben.
Sagen wir es so, aus einer politikwissenschaftlichen Sicht würde ich sagen Gugus.
Gugus war Gugus gewesen.
Weil wir haben eine Konkordanzregierung. Also die Linken sind auch Teil von dieser Regierung. Ja, wir haben, wenn es gut kommt, eine bürgerliche Mehrheit in dem Bundesrat. Aber trotzdem, es ist eine Regierung, wo die Macht wie drin sind. Und es ist nicht zu vergleichen mit so einem Zwei-Parteien-System, wo du sagst, du machst Oppositionsjournalismus mit der Aufgabe, der Regierung wirklich, wo eine Partei ist, auf die Finger zu schauen. Darum finde ich die Erklärung Mühe. Und wenn man es runterbricht, oder, ist immer gut, wenn man ein Gegenbeispiel dazu hat, die Stadt Zürich. Die ist seit 20 Jahren in einer linken Mehrheit in der Regierung. Würde ja bedeuten, dass der Stadtzürcher Journalismus müsste rechtsextrem sein. Ist er aber nicht.
Das Bern ja auch ein bisschen.
Ja, wir haben ja jetzt die Wahlen gesehen.
Ja.
Von dem her müsste ja auch der Berner Stadtjournalismus rechtsextrem sein. Aber das ist nicht der Fall. So, darum finde ich, mit dieser Erklärung habe ich irgendwo Mühe, dass du sagst, du kannst es an der politischen Ausrichtung der Regierung festmachen, dass dann Leute mit einer oppositionellen Meinung in den Journalismus gehen.
Und wir haben ja gerade vor 2-3 Folgen haben wir über das Öffentlichkeitsprinzip geredet und ausführlich über die Verwaltung. Und es hat ja auch Studien gegeben, wie die politische Einstellung ist in der Verwaltung, und die ist ganz klar links geprägt. Und wenn jemand wirklich auch Macht hat in unserem schweizerischen System, dann ist es die Verwaltung, und der muss man auf die Finger schauen, wie wir ja in dieser Podcast-Folge, die wir dann noch verlinken, ausdrücklich gesagt haben. Und dann geht auch diese Definition wieder nicht mehr so auf.
Ich finde, wir können noch ein bisschen über das Rollenverständnis reden von den Journalisten. Weil man hat sie gefragt, oder wie sehen sie ihre Rolle im Journalismus als Journalisten. Und das, was am wichtigsten für alle ist, ist Informationen vermitteln. Dann aber als zweites unparteiisch beobachten, mit 79% von denen, die wir gefragt haben und die Frage beantwortet haben, nehme ich an, haben gesagt, das ist wichtig für ihre Rolle. Aber das hat im Vergleich zu Vorjahr signifikant abgenommen.
Ich muss sagen, das erstaunt mich noch, weil es ist doch so sozial erwünscht.
Mhm.
Das, also wenn jemand über Journalismus redet oder die Erwartung an Journalismus ist, eher nach Information vermitteln, ist es eben der unparteiische Beobachter. Und ich stelle mir einfach vor, wenn man das in einer Studie fragt, dann wird doch jeder oder jede wird doch dort ankreuzeln, ja, das ist mir mega wichtig. Weil es gehört ja fast ein bisschen zum Jobbeschrieb. Und ich sage dir, was da unser Denkfehler ist. Und zwar habe ich mir überlegt, wer ist befragt worden? Okay, Journalistinnen und Journalisten in der Schweiz. Wer gehört da dazu?
Mhm.
Und das sind natürlich nicht nur Leute, die eben die politische Berichterstattung machen, sondern auch Leute, die eben, du hast jetzt mal gesagt, ein Kochrezept wiedergeben oder über die Anlegung von Models oder Bundesrat hast.
Ja, das war mein Punkt, weil 55% sagt, sehe ich in seinem Rollenbild die Mächtigen kontrollieren. Und wenn du jetzt sagst, ja gut, wer war alles in dem Pool gewesen? Und du hast logischerweise dann halt auch in dem Pool blöd gesagt, jemand, der eine Mikrozeitung schreibt, aber auch jemand, der eine Annabelle schreibt, man kann auch die Mächtigen kritisieren, indem man über Bundesratsoutfits redet, auf der Bundesratsreise, und dann kommt der Guy Parmelin mit seinem, ich finde, 10 von 10, mit seinem Fischerhut und seinem kurzarmigen, karierten Hemd halt unter die Räder.
Wenn wir aber beim Rollenverständnis sind, dann macht es natürlich Sinn, dass so eine Person, dass er weniger jetzt hoch gewichtet in seinem eigenen Verständnis. Und darum würde es mich sehr interessieren, also um das kurz klarzustellen, Journalistin und Journalist ist kein geschützter Begriff.
Jeder Vogel, der einen Gastkommentar schreibt, kann sich Journalist nennen.
Genau. Und in dem innen eigentlich eine Definition zu finden, was ist überhaupt Journalismus? Ich finde, in der heutigen Zeit, seit dem Internet, seit den sozialen Medien, verschwimmt es ja auch immer mehr, dass man das gar nicht mehr unterscheiden kann. Was ist jetzt eigentlich ein journalistischer Beitrag? Was ist jetzt eher einfach ein Kommentar? Mhm. Oder was ist ein Influencer? Das vermischt sich ja enorm. Eben Information und Meinung vermischt sich. Und dann kannst du natürlich nicht mehr klar sagen, ja, wer ist jetzt alles gemeint mit dem Begriff Journalismus? Mhm. Und dann hast du so ein Resultat, wo ich finde, 55% ist erschreckend tief, aus meiner Perspektive.
Aus dem Fall, wo wir uns auch drin bewegen.
Genau. Wenn man es aber anschaut, in diesem Kontext kann man sagen, okay, da sind vielleicht auch viele Leute drin, die sich nicht mit dem oder nicht mit der Politik an sich befassen.
Vielleicht zwei, drei Zahlen, die ich doch noch eingehen von dem Rollenverständnis, wo ich muss sagen, habe ich wie so schmunzeln und denke, what the actual fuck. Und zwar 20% sagt von den Journalisten, das Rollenverständnis beinhaltet, für den sozialen Wandel einzutreten, 11% die öffentliche Meinung zu beeinflussen und 1,2% ein positives Bild von der Regierung vermitteln.
Aber jetzt geht es zu diesen 20% für sozialen Wandel eintreten. Jetzt gehört, da hat die neue Generation von Journalisten, die kommen, hat, glaube ich, schon einen erheblichen Einfluss. Weil gerade wenn du anschaust, was unser, also der Beruf Journalismus an sich ist ja, wir haben es vorher gesagt, es ist ein bisschen nicht alles nur rosig bei uns und es wird vielen Leuten gekündigt, unser Job ist auch nicht mega sicher. Also warum gehen die Leute in Journalismus? Weil sie für irgendetwas brennen, weil sie, sagen wir mal, ja, für ein aktivistische...
Für etwas einstehen.
Und du hast also, wie kannst du das? Das kannst du natürlich durch den Journalismus sehr gut. Hingegen finde ich, die 11% von der öffentlichen Meinung beeinflussen, das finde ich geheuchelt. Weil das ist einfach, das stimmt einfach nicht. Also, jeder, der Journalismus macht, will ja irgendetwas bewirken, will ja irgendwie eine Meinung beeinflussen. Und jetzt kommt mein grosses Aber. Die Zahl ist so tief, weil das natürlich die öffentliche Meinung beeinflussen hat, so einen Beigeschmack von Manipulation.
Dirty word.
Genau. Und ich glaube darum, aber sorry, du machst den Job, weil du natürlich etwas willst bewegen. Und weil du schon nur durch Informationsvermittlung willst du ja der Gesellschaft die Möglichkeit geben, sich eine Meinung zu bilden. Also es ist ein Teil vom, wir haben da die 85% Information vermitteln, Meinungsbildung. Und das widerspricht sich ja komplett in zwei Zahlen.
Es tönt halt einfach so negativ.
Ja.
Dabei musst du ganz klar sagen, in dem Moment, wo du Informationen, die zum Beispiel eben gerade die Regierung kritisieren, an die Öffentlichkeit bringst, kommt das ja dazu, dass du die öffentliche Meinung wirst beeinflussen über die Ansicht, die sie haben, wie die Regierung ihren Job macht.
Mhm.
Und das ist für mich ein absolutes Rollenverständnis vom Journalist.
Aber das ist auch, es ist ja typisch, es zeigt in dieser Befragung ja auch, dass wir als Menschen sind ja ein bisschen widersprüchlich. Und das Gleiche gilt eben, wir wollen unparteiisch sein, gleichzeitig, wir haben da 39%, die sagen, es ist sehr wichtig, dass Randgruppen und Minderheiten eine Stimme bekommen. Genau, man könnte jetzt auch sagen, rein definitionsgemäß, wenn man jetzt Unparteilichkeit auslegt, das schon...
Einfach, das dem widerspricht?
Ja, genau. Also wenn du schon mal sagst, bei der Themenwahl, also Unparteilichkeit wäre wie gar nicht möglich, weil durch Themenwahl bist du schon parteiisch geworden. Und ich finde, die Widersprüchlichkeit, ja, das ist irgendwo durch, ist das menschlich. Aber dort, wo ich die, sage mal, Gefahr eher sehe beim Journalismus, ist, dass wir erstens das Gefühl haben, wir sind unparteiisch, wie die Zahl zeigt. Also das ist auch das, was wir möchten sein. Das ist auch gut so. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir es nicht unbedingt sind, weil wir uns...
Irgendwo Selektion ja vornehmen.
Eine Selektion vornehmen. Und drittens, weil wir, sagen wir, die Meinung von uns überall immer reinkommt. Ich meine, auch unser Podcast ist von unserer Meinung ganz klar gefärbt, bewusst. Und wenn wir immer das Gefühl haben, wir haben so eine, es ist das oberste Gesetz, oder die Information und die Meinung muss trennen. Und wir überschätzen uns, glaube ich, dort wie oft selber, dass wir das unglaublich gut können. Und wir liefern immer die Fakten. Und dass das aber trotzdem Ja, ja, also es sollte unbedingt der Anspruch sein. Ich finde, es sollte aus Ideal in der politischen Berichterstattung wie verfolgt werden und eine Transparenz natürlich herrschen, was ist Meinung und was Information. Ich glaube aber, in der Realität ist es oft nicht so einfach, wie wir das jetzt uns vielleicht wünschen.
Bevor wir ein Fazit ziehen, 32,5% wollen Frieden und Toleranz fördern.
Bin ich auch eine tiefe Zahl.
Hättest du es angekritzelt?
Ja, ich glaube schon.
Ich hätte auch den Hass und Hetze verbreiten.
Ja, aber das ist ja, ja, ich finde, das ist ein bisschen Menschenverstand. Aber wie gesagt, das ist so widersprüchlich und das zeigt, es ist ein Rollenverständnis. Und daraus Schlüsse ziehen, aber wie die Berichterstattung ist, mir ganz am Anfang gesagt, ist enorm schwierig.
Kommen wir zum Fazit von dieser ganzen Diskussion, die wir haben. Dort, wo ich sage, müssen wir uns an der Nase nehmen, ist die Undurchlässigkeit mit den Akademikern. Dort müssen wir besser werden, weil ganz ehrlich, Diversität in der Redaktion und jetzt bringt mich nicht um für die Aussage. Sie ist wichtig. Weil wenn wir Leute haben mit verschiedenen Meinungen, sei das aus einem persönlichen Hintergrund oder aus Motivation, was auch immer, profitieren wir als Redaktion davon. Weil du hast eine Idee, du gehst an die Redaktionssitzung und du tauschst die Argumente aus und deine Berichterstattung wird durch das besser. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass alle genau der gleichen Meinung sind, wie dann weisst du, interessiert der Artikel niemand mehr, wie du musst irgendwo einen Konflikt aufzeigen und das zeigen, was die Bevölkerung in dem Sinn beschäftigt. Und darum ja zu mehr Diversität in den Redaktionen und da müssen wir es selber an der Nase nehmen.
Und ich würde das Fazit ziehen. Das eine ist Diversität in der Redaktion, sei das Alter, sei das Geschlecht. Ich würde sogar sagen, Diversität in der Medienlandschaft. Mhm. Und ich würde sagen, Diversität zwischen den Redaktionen ist enorm wichtig. Weil wenn wir, ich finde es gut, haben wir einen Wutz, ich finde es gut, haben wir einen Nabelspalter. Weil das ist genau das, was wir brauchen in einer Demokratie. Wir haben verschiedene Meinungen, wir müssen die abbilden und dann ist, ja, dann ist in der Redaktion mal die gleiche Meinung. Aber du hast im Gesamtbild von der Schweiz hast du die Meinungen abgebildet und in dem Sinn würde ich sagen, diese Diversität dürfen wir auf keinen Fall verlieren.
Ich schaue auf die Uhr.
Wow, dass du das sagst.
Aber nicht, um irgendwo zu sagen, wir sind über der Zeit oder so etwas, überhaupt nicht, sondern am 4. Und das finde ich das Geilste an dem Zwiebeli-Märit.
Zwiebeli-Märit.
Jesus Gott. Am 4. gibt es eine Konfetti-Schlacht. Offiziell, das ist Teil des Programms. Und ich habe noch mit gewissen Kindern eine Rechnung offen.
Und weisst du was? Ich nehme meine Pischere mit.
Das haben wir heute auch gelernt. Sogar du.
Eine Pischere. Pistole. Also die Konfetti schießt. Die anderen, die lassen wir daheim.
Die lassen wir daheim. Die lassen wir daheim, was heisst Maria und ich. Gehen jetzt wieder zurück an den Markt und fetzen das Konfetti durchs Zeug, als gäbe es keinen Morgen.
Das war es mit dieser Folge Nebelspalterinnen. Wenn euch die Folge gefallen hat, tut uns unbedingt weiterempfehlen, ganz hoch bewerten und hört doch nächstes Dienstag wieder rein am 6 Uhr am Morgen.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit Maria Rahel Gano und Camilote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.